Google und Tesla Quartalszahlen heute Abend womöglich im Fokus. Weiterer Rückenwind, ja oder nein, ist die Frage. Ja, Bitcoin und mit ihm der Kryptomarkt kann seit Wochenbeginn weiter zumindest mal gen Norden ansteigen. Erreicht tatsächlich gestern Bitcoin und Ethereum, glaube ich, auch ein neues Tageshoch. Jetzt kommen die ersten rein. Hallo Arthur. Die Stimmen mehren sich vielleicht, wonach der Kryptoleitwährung das Tal der Tränen nun final vielleicht schon durchstritten haben könnte. Mit rund, ich glaube, aktuell 66.000 US-Dollar notiert der Kurs ja das erste Mal seit Ende Mai wieder oberhalb der 50-Tage-Linie. Die haben wir gestern dann erstmal durchstoßen, auch per Tagesschluss drüber geschlossen. Damit folgt Bitcoin auch ein Stück weit Ethereum, welches die EMA 50 bereits in der Vorwoche zurückerobert hatte. Die Frage, die sich nun stellt, kann Bitcoin trotz ungelöstem Iran-Konflikt den Ausbruch aus seiner siebenwöchigen Seitwärts-Range bestätigen? Das ist so ein bisschen die Frage. Insofern mal gerade gucken, ich habe mich noch mal ein bisschen lauter gestellt. Anleger scheinen die gestiegenen Chancen ein Stück weit auf eine Verabschiedung des Clarity Acts, habt ihr wahrscheinlich in den letzten Tagen mitbekommen, vielleicht sogar noch vor der Sommerpause. Sommerpause in den USA klassischerweise 8. August Roundabout, schon mal ein bisschen einzupreisen wieder. Zusätzlichen Rückenwind könnte der Kryptosektor von der US-Berichtssaison erhalten. Die ging ja in der letzten Woche los mit guten Zahlen von Banken. In dieser Woche folgen die ersten Tech-Schwergewichte Google und Tesla. Die präsentieren beide heute nachbörslich ihre Zahlen. Morgen Abend dann noch der Chip-Hersteller Intel. Da werden sicherlich auch alle drauf schauen. Insofern, bei aller Euphorie der letzten Tage sollten, und da schauen wir nachher noch drauf, Anleger, aber die Daten weiterhin vom Spot- und Future-Markt nicht aus den Augen lassen, hatte ich in den Vorwochen ja schon angesprochen, dass da so ein bisschen ja divergierende Entwicklungen zu sehen sind. Ja, erstmal, wer mich nicht kennt, ich bin Stefan Lübeck, Redakteur und Marktexperte bei BTC Echo. Und ja, der Kryptomarkt konnte sich der deutlichen Gegenbewegung, haben wir sie auch seit Wochenbeginn gesehen im US-Tech-Sektor, gab es teilweise deutliche Kursanstiege, zweistellige Kurszuwächse, unter anderem bei Micron, SK Hynix und Co., also vielen auch gerade kleineren AI-Titeln, ließen dann ja ein Stück weit Bitcoin und Ethereum auf neue Monatshochs springen. Hingegen rutschte tatsächlich, kommen wir später auch noch zu, der Outperformer der letzten Monate, Hyperliquid, entgegen dieses positiven Trends in den letzten 24 Stunden um 7% ab und verliert damit im Wochenvergleich sogar mehr als 13% an Wert. Ich werde die Situation bei Hype und was da eigentlich los ist, nachher auch noch genauer unter die Lupe nehmen. Zunächst aber wie immer ein erster kurzer Blick auf die Kryptobubbles. Ihr seht es, wir blenden mal Beat und Rain und sowas aus. Wir sehen auf Tagesbeginn Knight, ist glaube ich ein Projekt auf Cardano, hat mal wieder ein bisschen performt. Ansonsten, ihr seht es hier schon Hype mit fast 7%, also auf 24-Stunden-Basis relativ gemischt, muss man sagen. Wenn man aber in die Woche schaut, dann sieht man schon mit Ondo 26%, Etherpi 15%, Pump 20%, VVV 20%, roundabout. Doch insgesamt eine positive Entwicklung, kann man sagen. Gibt immer ein paar Gewinner, ein paar Verlierer. Es ist noch keine breite Altcoin-Rally. Da hatte ich ja eben gesagt, das könnte schwierig sein, ob wir die sehen. Hallo CryptoRay. Und insofern, wenn ihr jetzt hier einige Coins vielleicht interessant findet, bevor wir ins Hauptthema losstarten, wie immer die Erinnerung an euch, packt eure Lieblings-Altcoins zusätzlich zu denen, die ich vielleicht auf dem Schirm habe, noch gerade in den Live-Chat. Dann gucke ich, dass ich die noch unterbekomme.
Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden.
Jetzt starten wir aber direkt mal los. Wir haben es gesehen. Die positive Entwicklung, nenne ich das mal, an der Front der ETFs. Wir sehen jetzt die dritte Woche in Folge positive, also Zuflüsse auf Wochensicht. In dieser Woche sogar tatsächlich ein bisschen mehr. Allein gestern hatten wir 203 Millionen an Inflows bei Bitcoin. Bei Ethereum war es nicht ganz so viel, aber ebenfalls eine positive Tendenz. Und das zeigt nicht nur, US-Halbleiteraktien konnten seit Wochenbeginn deutlich zulegen und ihre Kursschwäche der Vorwochen, da ging es ja teilweise deutlich gen Süden, dann ein Stück weit im Vorfeld dieser Quartalszahlen von Google, Tesla und Co. kurzfristig abschütteln. Auch Bitcoin und Ethereum zeigen sich zumindest mal positiv und es gibt die ersten Anleger an der Wall Street, die wieder sagen, wir gehen da mal rein. Das scheint sich für uns aktuell zu lohnen bei dem Risk-to-Reward. Gleiches sehen wir auch, wenn wir schauen auf die Wale. Das gute Momentum-Whale-Inflow-Ratio, wie er so schön heißt, der ist nämlich auf den niedrigsten Stand, seht ihr hier unten, im 2026 gefallen. Dies deutet zumindest kurzfristig auf einen nachlassenden Verkaufsdruck durch große Bitcoin-Investoren hin, was die Voraussetzungen eigentlich auch in der Vergangenheit immer waren, wenn ihr hier auf den Chart schaut, dass wir, ja, eine anhaltende Kurserholung zumindest erstmal sehen könnten, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit verbessert wird. Schauen wir dann auf die Akkumulation der Kohorten, zeigt sich eigentlich ein ja, sehr interessantes Bild meiner Meinung nach. Wir sehen nämlich, dass die Wallets mit Walletgrößen 1.000 Bitcoin bis 10.000 Bitcoin im Grunde genommen seit Mai eigentlich angefangen haben zu akkumulieren wieder. Und wohingehend tatsächlich die Walletgröße 100 Bitcoin bis 1000 Bitcoin zuletzt dann eigentlich und insbesondere seit ja, Mitte Juni im Grunde genommen als Verkäufer aufgetreten sind. Und diese Verkäufer, diese Sell-Side, die wir hier sehen, wurde zum Glück im Endeffekt ja, kompensiert durch die ganz Großen, die gesagt haben, okay, die Schwäche, da wollen wieder welche raus. Jetzt haben wir auch genug Liquidität vielleicht im Markt, dass wir im Endeffekt wieder kaufen können. Also wir kaufen im Endeffekt die Schwäche. Und das ist erstmal eine positive Entwicklung, weil wir wissen, ganz große Wallets sind oftmals nicht die Shaky Hands, sind nicht die, die sofort sich rausdrücken lassen, sondern die planen immer mittel- und langfristig. Ähnliches zeigt sich auch tatsächlich, wenn man auf den Exchange Netflow von Binance schaut. Da seht ihr hier einen enormen Peak. Das ist jetzt im Grunde genommen das Februar-Tief, was wir hier gesehen hatten. Und danach ging es ja in der Folge zumindest mal auch erstmal eine Erholung. In der Spitze waren es ja 82.000 US-Dollar bei Bitcoin ungefähr. Und einen ähnlichen Peak haben wir jetzt mit leichter Verzögerung hier gerade am Wochenanfang auch wieder gesehen. Und der Abzug von zuletzt, nämlich 9.000 Bitcoin, ungefähr 9.030 waren von der größten Kryptobörse, fällt mit einer deutlichen Erholung des 30-Tage-Momentums aus dem starken negativen Bereich zusammen. Also genommen, das Momentum ist wieder auf Null gelaufen, das war vorher stark negativ. Und schaut man nämlich im Endeffekt hier auf diese Historie, ging diese Kombination häufig mit einer Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Kurses zumindest mal vorübergehend einher. Einige Investoren scheinen ihre geshoppten, kann man also einfach sagen, ihre geshoppten Bitcoin nun ins Cold Wallet legen zu wollen und setzen damit wohl eher auf eine anhaltende Erholung und planen scheinbar dann auch nicht, diese Zeit dann wieder zu verkaufen, sonst würden sie ja nicht im Endeffekt nicht abziehen. Bemerkenswert ist diese Entwicklung, meiner Meinung nach, denn sie geschieht ausgerechnet in einer Zeit, in der das Geopolitical Risk, also von Goldman Sachs, der globale Konfliktrisikoindikator, immer weiter gen Norden läuft. Ja, das ist jetzt ein ganz übergeordnetes Bild. Ich habe das nur mal rausgeholt, weil wir im Endeffekt auf dem höchsten Stand seit den 1960er Jahren sind. Bedeutet, eigentlich ist ja die Welt sozusagen immer unsicher geworden. Wir haben immer schwierige Risikofaktoren. Wir haben den Iran-Konflikt. Wir haben vielleicht eine instringente Politik seitens der USA. Leute überlegen sich immer mehr, was da eigentlich los. Sämtliche Konflikte, die so auftauchen. Da stellt sich die Frage, ist Bitcoin übergeordnet? Wohlgemerkt, betrachtet doch ein Asset, um sich gegen Unsicherheit und Überschuldung, weil die haben wir ja auch immer noch, immer höhere Staatsschulden in den USA. Da laufen wir jetzt bald die 40 Billionen US-Dollar Marke an. Insofern die Frage, ist Bitcoin langfristig gedacht und darauf, das ist ja auch vieles, was sozusagen die Bitcoin-Maxis sagen, sichert man sich gegen Unsicherheit, sich gegen Geldentwertung des US-Dollars im Endeffekt ab. Ich denke, das werden wiederum die nächsten Jahre zeigen. Fakt ist, wir bewegen uns in einer Zeit der Extreme und dieses zeigt sich auch mit Blick auf den US-Aktienmarkt tatsächlich eher aktuell. Ich habe da mal einen Chart rausgeholt, den ich sehr interessant finde. Das zeigt die Implied Correlation. US-Aktien haben sich in ihrer Historie nämlich nur selten so unabhängig voneinander entwickelt wie derzeit. Die implizite 6-Monats-Korrelation ist auf 0,15 gefallen hier unten. Das ist der niedrigste Wert aller Zeiten, seitdem das tatsächlich erhoben wird von Goldman Sachs. Und die misst im Endeffekt das, oder misst sozusagen den Zusammenhang, wie eng sich die Aktien des Index, in diesem Fall des S&P, voraussichtlich gemeinsam bewegen. Also ein derartig niedriger Wert bedeutet nichts anderes, als dass sich einzelne Aktien zunehmend von der Entwicklung des Gesamtmarkts abkoppeln. Und innerhalb der vergangenen 4 Monate hat sich dieser Wert mehr als halbiert. Während des Marktrückgangs lag der implizite Korrelation noch bei 0,35 und jetzt sind wir im Grunde genommen immer weiter runtergerutscht. Zum Vergleich, der langfristige Durchschnitt beträgt dort 0,43 tatsächlich und liegt damit tatsächlich fast 3-mal so hoch wie das aktuelle Niveau. Der Höchststand, braucht man nicht wundern, erreichte die Kennzahl mit 0,82 während des Corona-Crash. Da wurde im Grunde genommen alles abverkauft, alles sind gen Süden gelaufen. Und jetzt sehen wir im Endeffekt in dieser Divergenz, dass wir ja eigentlich das, was ich in den Vorwochen auch immer mal wieder angesprochen hatte, der Markt wird zunehmend von einer Handvoll Aktien, allen voran zuletzt aus dem Halbleitersektor getragen, während sich der Großteil der Unternehmen wieder stärker eigentlich auch ein Stück weit an seine individuellen Fundamentaldaten orientiert und damit wo eher vielleicht auch die tatsächliche Situation der US-Wirtschaft widerspiegelt. Es wird so ein bisschen kaschiert, weil alle setzen auf diese KI-Wette, sagen, das wird der Faktor wird in den nächsten 1, 3, 5 Jahren dadurch steigen, Synergieeffekte etc. pp. Und das zeigt so, vielen Firmen geht es vielleicht gar nicht so gut, aber es wird ausgeblendet, weil die Microns dieser Welt und dieser Nvidias mit derart krassen Kurssteigerungen und Gewinnsteigerungen in den letzten Monaten und Jahren, bei Nvidia ist ja schon ein bisschen länger, dass die laufen, dann im Endeffekt ja so ein bisschen das Ausblenden oder überblenden, was eigentlich bei vielen anderen Aktien los ist, nämlich dass da gar nicht mehr so das große Wachstum im Endeffekt da ist und die Wirtschaft einfach gesagt dann doch gar nicht mehr so stark läuft beziehungsweise noch nicht mehr auf so breiter Masse von vielen Unternehmen im Endeffekt getragen wird. Zeitgleich, und das ist so ein bisschen vielleicht auch das, was momentan dazu führt, dass wir auch immer mal wieder so eine Anstiegsbewegung wie in den letzten Tagen sehen, nämlich die Wette auf fallende Kurse am US-Aktienmarkt haben nahezu ein Rekordniveau erreicht. Wir sind jetzt minimal hier wieder runtergerutscht. Wir hatten diesen Peak hier. Die Leute haben quasi erste Shortwetten so ein bisschen abgebaut. Wir sehen aber das Short Interest im Russell 3000, das ist der breiter gefächerte Index, und auch im S&P, der bewegt sich auf extremem Niveau, um das mal so zu sagen. Ergo dürfte vielleicht auch diese jüngste Rallye, die letzten Freitag ja so seinen Turnaround hatte, dann ging es Montag und gestern deutlich gen Norden bei vielen, insbesondere Titeln aus dem Tech-Sektor. Das dürfte also ein Stück weit auch mit Short-Eindeckung auf Short-Eindeckung zurückzuführen sein. Denn denken alle Leute, okay, das crasht jetzt alles ein. Micron und Intel und so, die fallen jetzt alle massiv immer weiter. Irgendwann brauchst du dann halt nur mal so ein Gegenmomentum, weil die auch kurzfristig überverkauft waren, dass Leute dann wieder dagegen setzen. Und dann müssen die, die vielleicht auch zuletzt ihre Short-Positionen aufgebaut haben, im Endeffekt sagen, okay, Mist, war keine gute Idee. Ich muss wohl mal tatsächlich meine Shorts trimmen, also nur noch meine Shorts verkaufen. Wir verkaufen mal einen Short, indem man einen Long kauft. Und insofern hat das dann diese Kursrallye womöglich ein zusätzliches befeuert. Ähnliches haben wir übrigens auch bei Bitcoin gesehen. Durch den gestrigen Move über die 66.900 wurden Short-Liquidationen, hatte ich mal geguckt, im Umfang von 217 Millionen US-Dollar getriggert. Insgesamt waren es am Kryptomarkt Liquidationen in den letzten 24 Handelsstunden von über 450 Millionen US-Dollar. Und das bestätigt so ein bisschen auch diese These, dass, die ich ja immer angemahnt habe, die Kursentwicklung weiterhin auch deutlich vom Futures-Markt bestimmt werden. Denn wenn wir tatsächlich mal auf den Coinbase Premium Index schauen, ja, da sehen wir, dass der zwar seit Monatsbeginn hier sich ein Stück weit erholt hat tatsächlich, also im Grunde genommen der Kurs ist gestiegen. Wir sehen, der ist von diesem, es wird nur noch verkauft seitens der US-Anleger stellvertretend. Das hat sich, ist etwas zurückgegangen, also hat abgenommen, dieser Verkaufsdruck. Ja, wir haben auch wieder Zuflüsse gesehen in die ETFs. Das geht natürlich damit einher, wenn die wieder kaufen über Coinbase Prime, dann nimmt das hier ein Stück weit auch ab. Dennoch befindet sich dieser halt weiterhin deutlich im negativen Terrain. So, also insofern, es ist noch nicht so, wenn man jetzt quasi mal übergeordnet guckt, da sind wir, ja, wir haben hier eine stetige Abnahme und das geht damit einher, dass der Kurs auch wieder steigt. Aber wir haben im Grunde genommen dieses positive Terrain, dieses letzten Runs vom, ich sag mal, April 25, wo wir über Monate hinweg gesehen haben, okay, die Anleger an der Wall Street oder in den USA sind gewillt, ein Premium zu bezahlen, weil sie darauf setzen, dass der Kurs weiter steigt. Das Bild haben wir noch lange nicht. Wir sehen weiterhin am Spotmarkt zumindest, es herrscht weiterhin so ein bisschen, zumindest mal eine Stimmung des Vorsichts, kann man mal sagen, oder die Vorsichtigkeit bei der Anlage in Kryptowährungen, beziehungsweise in diesem Fall Bitcoin. Und wenn ich jetzt auf die Liquidation Map schaue, differenzieren wir mal, da lohnt sich einfach mal ein Blick. Auf Tagesbasis sehen wir, okay, das ist ja hier ziemlich ausgeglichen. Ne? Wir sehen hier das Gros runter bis ungefähr 64.000, sind ungefähr 1 Milliarde an potenziellen Longs bei Bitcoin, wohingegen wir in Richtung 68.000, 69.000 so 1,4 Milliarden haben, also ein bisschen mehr Shorts noch als Longs. Aber ich will nicht sagen komplett ausgeglichen, aber kein krasser Überhang. Wenn ich dann aber im Endeffekt auf das 30-Tage-Bild schaue, und das hatte ich, glaube ich, in der Vorwoche oder spätestens am letzten Sonntag, hatte ich das in meinem Livestream angeschaut, dass wir im Endeffekt sehen, schaue ich auf die letzten 30 Tage, sehe ich massive Longwetten, also ein krasser Überhang. Wir sehen, dass wir bis ungefähr 74.000 US-Dollar, roundabout ja, 1,8 Milliarden an Shorts kumuliert haben, wohingegen wir im Bereich in Richtung des Jahrestiefs haben wir mittlerweile fast ja, 9,5-10 Milliarden in der Spitze an potenziellen Longs, die dort liegen, die womöglich liquidiert werden könnten, kommt nochmal Gegenwind rein. Wir sehen in Hauptposition zumindest mal dieser Bereich bis runter bis 60.000, da liegen extrem viele Longs nun. Und ja, das birgt natürlich die Gefahr, dass wenn Käufer ausbleiben oder wenn Market Maker sehen, okay, auf der Oberseite Short-Liquidation lohnen sich für uns nicht mehr so richtig. Ja, wir können das hier vielleicht noch abfischen. Deswegen hatte ich auch gesagt, dieser Bereich 68 womöglich bis 69.000, das ist ja so die Linie im Sand, kann man sagen. Da könnte es eventuell noch weiter gen Norden laufen. Dann könnte das aber auch sehr abebben, gerade wenn wir keine anhaltenden Inflows in die Spot-ETFs sehen, wenn wir nicht wieder mehr Spot-Buying sehen, im Grunde genommen, dass auch das auf breiterer Fläche oder Basis getragen wird und nicht nur durch den Future-Markt im Endeffekt primär diese Entwicklung stattfindet.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktionen und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt's zusätzlich den Expert Service. Als BTC Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht.
Schau ich dann mal kurzfristiger auf die Heatmap. Und die Heatmap ist immer wichtig, dass man sich anguckt, okay, wo sind die Levels eigentlich? Da sehen wir auf der Oberseite sicherlich knapp oberhalb des gestrigen Tageshochs. Da sehen wir noch ordentlich was rumliegen, hier bei 67 bis 67,5. Dann haben wir bei ungefähr 68 noch ein bisschen was. Dann haben wir genau den Bereich um 69, den ich angesprochen hatte. Da liegt mal auch noch was. Und dann wird es langsam dünner. Wohingegen wir auf der Unterseite, wie ihr hier seht, tatsächlich im Bereich 65, also knapp unter 66 was liegen haben und dann im Grunde genommen, sind alles hier tatsächlich Longs, die eher in den letzten Tagen im Zuge dieser Kursbewegungen aufgemacht wurden und da sieht man, da liegt nicht unerheblich jetzt auch wieder bestätigt durch die Heatmap in diesem Fall was auf der Unterseite. Insofern, das sollte man immer im Blick behalten. Das ist jetzt, wie gesagt, sehr kurzfristig, ne? Das sind die letzten 3 Tage, damit man mal sieht, wie viel eigentlich gerade die Zocker schon wieder aufgebaut haben. Und das dürfte natürlich für Market Maker interessant werden, wenn sie sehen, ey, da geht nicht weiter was genommen. Vielleicht sehen wir heute Abend schlechte Quartalszahlen aus den USA oder beziehungsweise nicht die, also quasi nicht noch bessere Zahlen, als die Analysten ohnehin erwartet haben. Es geht ja nicht immer nur darum, dass man Analystenziele erreicht, sondern die müssen ja immer getoppt werden und auch die Expectations, also die Aussichten, müssen auch immer noch besser sein. Ansonsten kann es ähnlich, wie wir es gesehen haben, bei der Micron-Aktie und bei einigen Titeln im Nachgang bei Samsung, dass wir Monsterzahlen hatten und die trotzdem verkauft wurden, weil man gesagt hat, ey, das sind richtig Good News, ich verkaufe aber in Richtung Good News, weil die Frage ist tatsächlich, wird das die nächsten Quartale sich noch und die nächsten Jahre in Häkchen übergeordnet so weitergehen oder sind wir irgendwann, haben wir diesen Zenit erreicht und die Gefahr von Rücksetzern nimmt dementsprechend immer weiter zu. Fazit, die Situation bleibt weiter spannend für mich definitiv. Mal schauen, wie gesagt, ob die Q-Zahlen, Quartalzahlen den Aktienmarkt stützen können und Krypto dann weiter gen Norden gehievt werden kann. Oder mehrheitlich die Short-Andeckung und Future-Volatilität initiierte Erholung der letzten Tage und Wochen schon fast seit Monatsbeginn dann im Endeffekt auch schnell wieder neuen Gegengewinn erfahren kann. Ne, wenn ich sehe, Ölpreise steigen weiter im Hintergrund. Wir sehen, ich glaube, es war jetzt die 11. Nacht in Folge, dass die USA da wieder den Iran angegriffen hat. Dann ist die Frage, das wird momentan so ein bisschen ausgeblendet. Der Markt ist aber sehr gut, Sachen auszublenden und dann auf einmal wieder rauszuholen. Und dann heißt es auf einmal, was ist da eigentlich los? Und dann macht die ganze Geschichte eine Rolle rückwärts. Weil nicht vergessen, das hatte ich in der Vorwoche und ich glaube am Montag mit Johannes auch gezeigt, die Volatilität saisonal im S&P 500 dürfte in Richtung bis September, vielleicht Anfang Oktober, stetig weiter zunehmen, wenn man die letzten 20, 30 Jahre einfach mal da als Grundlage statistisch nimmt. Bevor wir jetzt, sehe ich schon, habe schon ein paar Sachen reingepostet, Axela. Gucken wir gleich mal Ondo, okay. Hype, gucken wir genau drauf, da wollte ich nämlich jetzt drauf eingehen. Bevor wir dann zu euren Chartwünschen kommen, die Situation bei Hyperliquid. Die ist nicht gerade ohne, ich hatte es angesprochen, 13% ging es da auf Wochensicht gen Süden. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal schauen, was hier los ist, gucken wir mal wieder eine Heatmap an. Da sehen wir schon, könnte was auf uns zukommen in dem Sinne. Ja, ich bin jetzt ein Fan des Projekts und insbesondere den Tokenomics, also irgendwann haben den starken Buybacks. Dennoch könnte hier zumindest temporär eine größere Korrektur drohen. Wenn man, wie gesagt, diese Heatmap hier anschaut, da sieht man, hier ist unglaublich viel an Long-Liquidität, wohingehend, ja, oberhalb des All-Time-Highs oder oberhalb hier, da sieht man, da liegt ein bisschen was. Aber wenn ich sehe, wie massiv hier die Long-Wetten sind, runter, ich sag mal, bis $50, teilweise sogar bis ungefähr $45, liegt hier enorm viel Long-Liquidität. Und ja, das scheinen wohl auch einige Venture Capital Unternehmen und Großinvestoren in Hyperliquid erkannt zu haben. Denn Multicoin Capital, einer der großen VCs im Crypto-Space, nimmt dort aktuell Gewinne mit. Und zwar haben sie eine Position tatsächlich von 606.000 Hype verkauft, beziehungsweise erstmal unstaked, um sie wieder freizumachen. Und heute Nacht haben sie tatsächlich 395.000 Hyperliquid, das sind immerhin Gegenwerte von ungefähr 23 Millionen US-Dollar, an Coinbase Prime geschickt. Und dann haben sie zusätzlich oder gleichzeitig nochmal weitere 211.000 Hype im Gegenwert von ungefähr 12 Millionen US-Dollar nochmal unstaked. Und das kommt dazu, also zusätzlich obendrauf, dass wir bereits gesehen haben, dass in den Vortagen hatte Multicoin Capital schon 1,96 Millionen Hype im Gegenwert von 120 Millionen US-Dollar unstaked. Und die wurden wohlgemerkt erst vor 2 Monaten ins Staking gepackt. Die hatten auch ganz groß gesagt, haben $100 Kursziel ausgerufen etc. Und jetzt fangen sie auf einmal sehr schnell an, Sachen wieder zu unstaken. Das heißt nicht, dass sie die automatisch sofort verkaufen. Ne? Jedoch wollen sie zumindest mal meiner Meinung nach flexibler sein, um reagieren zu können. Und damit befindet sich Multicoin Capital, hatte ich nochmal nachgeguckt, übrigens in guter Gesellschaft, denn auch ein Wallet des größten Venture Capital Arms im Crypto Space, A16Z, also Andreessen Horowitz heißen sie, hat seine Hype-Position weiter reduziert und tatsächlich am letzten Wochenende zuletzt nochmal 421.000 Hype im Gegenwert von zu dem Zeitpunkt 25 Millionen US-Dollar auf den Markt geworfen. Und bereits am letzten Donnerstag und Freitag, also da geht es jetzt wirklich Schlag auf Schlag, hatte das Wallet 400, das gleiche Wallet 437.000 Hype, das sind immer Zahlen, auf Hyperliquid, OKX, Bybit und Gate im Gegenwert von zu dem Zeitpunkt 28.000 Millionen US-Dollar verkauft. Also insofern, da sieht man, da wird gerade rotiert. Ja, was ist der Grund? Ein Grund dafür könnten tatsächlich die Entwicklungen rund um den Clarity Act sein. Denn ihr habt es mitbekommen, der könnte sich jetzt vielleicht doch auf der Zielgerade befinden. Herr Trump hat wohl ja irgendwie Zugeständnisse gemacht, hat gesagt, dass diese ganze Ethikgeschichte, dass er dem jetzt zustimmt, könnte auch bedeuten, dass er zukünftig nicht mehr am Kryptomarkt so viel aktiv sein wird, weil er jetzt hat er im Endeffekt ja mit seinen ganzen Meme-Coin-Scams und so, muss ich einfach mal so sagen, seine Schäfchen ins Trocken gebracht. Das wird natürlich, wenn das jetzt unterzeichnet wird, nicht rückwirkend auf alles, auf alte Sachen angewandt, sondern dann natürlich logischerweise erst zukünftig. Das heißt, dafür kann man ihn so gesehen streng genommen dann nicht mehr belangen. Und es besteht die Gefahr mit dem Clarity Act, wie er in seiner aktuellen Form wohl ist, dass US-Firmen und User womöglich zukünftig ein KYC abschließen müssen, also ein Know Your Customer, obwohl es ja eine dezentrale Perpetual-Börse ist. Das könnte dann bedeuten, die müssen sich im Endeffekt über einen Frontend dann im Endeffekt doch KYC'en. Das dürfte denen womöglich nicht gefallen. Und das scheint womöglich die Gefahr zu erhöhen, dass US-Anleger dann nicht mehr mir nichts, dir nichts im Hintergrund auf Hyperliquid mit großen Positionen hin und her schieben können. Und das scheint zumindest mal die großen VCs dazu zu bringen, zu sagen, okay, wir haben da jetzt substanzielle Gewinne, sag ich mal, gemacht. Und bevor das im Endeffekt womöglich dann in die finale Phase geht, sind wir ahead of the market und nehmen im Endeffekt erstmal Gewinne mit, weil wir können dann ja später notfalls wieder investieren. Das einmal dazu zu Hyperliquid. Deswegen gehen wir am besten jetzt gleich auch mal auf den Hyperliquid-Chart selber ein, habe ich mir gerade mal überlegt. Macht dann wohl mal Sinn, da mal schnell drauf zu gucken. Und zwar, wo haben wir ihn? Hyperliquid. So, ihr seht es schon selber. Wir haben ein paar Indizien zumindest dafür, dass diese Rallye kurzfristig erstmal vorbei sein könnte. Das heißt jetzt nicht, oh Gott, Hype fällt auf Null und Hype ist jetzt zu Ende, weil das Produkt funktioniert. Die haben ja durch HIP-3-Protokoll, HIP-4-Protokoll, ich hatte das mit Johannes in der Vergangenheit denke ich, ausreichend in den Invest-Podcast-Folgen auch besprochen, haben die ja ein funktionierendes Produkt, was viel genutzt wird, was unglaublich viele Trading-Fees generiert, die wiederum zum Buyback von Hyperliquid-Token benutzt werden, etc. pp. Nichtsdestotrotz scheint die Entwicklung, wenn ich das charttechnisch jetzt sehe, da kurzfristig vielleicht erstmal der Zenit ausgereizt zu sein und womöglich müsste erstmal der übergeordnete Trend, weil wir haben ja den Trend ausgehend von roundabout 20 US-Dollar, wo wir immer höhere Tiefs produzierend haben, der jetzt im Endeffekt in dem Bereich um 50 Dollar liegt. Ihr, falls ihr euch daran erinnert, ich hatte gerade ja Hyperliquid hier gezeigt. Da sehen wir, bis runter 50 Dollar auch das Gros an potenziellen Long-Positionen liegt. Klar, darunter auch noch ein bisschen, aber das ist so, ich sage mal, der Kern dieser potenziellen Long-Liquidation. Und das geht sehr schön damit einher, dass man sagen kann, okay, das ist eigentlich der Bereich hier. Wir haben zuletzt in der Vorwoche haben wir ja die 50-Tage-Linie angelaufen. Die hatte erstmal wieder gehalten. Die war ja in den letzten roundabout, 4, 5, 6 Wochen war die die ganze Zeit Support. Dann wurde sie durchschlagen am letzten Donnerstag. Das war womöglich auch dieser Verkauf unter anderem, dass die VCs da mal größer Kasse gemacht haben. Das konnte der Markt dann nicht auffangen. Dann ist er drunter geklatscht, ist an dem Bereich von Ende Juni von dem Level um 58 US-Dollar grob rangefallen, knapp oberhalb der 58 US-Dollar. Hat sich dann zwar versucht zu erholen zu Wochenbeginn, ist dann aber ziemlich genau an der 50-Tage-Linie gescheitert und droht im Endeffekt dadurch jetzt, wenn wir diese orangen Zone hier aufgeben bei Pi mal Daumen 58 US-Dollar, dann tiefer zu gehen, dann haben wir sehr schnell 56 und dann dürfte dieses Vormonatstief vom 10. Juni wohl nochmal angelaufen werden. Dort finden sich logischerweise viele, die hier gelongt haben, haben natürlich dann hier auch ihre Stop-Losses sitzen, beziehungsweise könnten hier liquidiert werden. Dann haben wir zusätzlich dazu diesen übergeordneten Aufwärtstrend. Dann haben wir knapp darunter hier das Blaue, die 200-Tage-Linie, die dort durchaus relevant wird. Und der Bereich war ja auch, wie wir sie hier sehen, in der Mehrheit mehrfach, beziehungsweise November, Oktober, August, angenommen im Jahr 2025 schon durchaus relevant. Das heißt, das erklärt sich, dass diese Zone hier durchaus spannend wird. Was ich gerade gesehen habe, ihr habt die News hier, deswegen ist es bei TradingView ganz gut, die News mal schnell zu sehen. Scheinbar gibt es auch, können wir ja mal spontan mal draufschauen, auch tatsächlich jetzt mal Outflows aus den Hype-ETFs. Wenn auch nur überschaubar, sehen wir, war lange Zeit nur Inflows. Hier die letzten Monate. Und jetzt sehen wir hier zumindest mal marginale Outflows. Wir hatten hier quasi nur Inflows und jetzt scheinen auch aus den ETFs die ersten zumindest mal slightly Gewinne mitzunehmen. Das ist natürlich ein weiteres Indiz dafür, dass die Leute sagen, okay, nee, ich mache erstmal Kasse kurzfristig. Bedeutet für mich allerdings persönlich nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott, bloß raus aus Hype. Auch bezogen auf unser Musterportfolio, dort habe ich ja auch eine Hype-Position laufen. Da sage ich, man muss gerade auch sozusagen dadurch, dass das Musterportfolio nicht für kurzfristige Trades gedacht ist, sondern mehr oder weniger ein Investieren in, sehen wir irgendwann den Boden, sehen wir irgendwann eine nächste übergeordnete Erholungsbewegung, sei es, dass die jetzt in, ja, ich sag mal, irgendwann Ende Q3, Anfang Q4 startet, sei es, dass wir erst in 2027 womöglich dann mal größere Erholungen sehen können, das wird die Zukunft zeigen. Nichtsdestotrotz ist das für mich jetzt noch kein Grund zu sagen, oh Gott, Hilfe, wir fallen jetzt hier wieder runter. Es ist völlig natürlich, dass etwas, was gegen den Trend, wohlgemerkt, ne, Hype hat sich in einer Zeit vom Januar bis in die Spitze da im Juni um 270% der Kurs erhöht, wohingehend ja in dem gleichen Zeitraum Bitcoin, Ethereum viele gefallen sind. Im Grunde genommen, es war ein krasser Outperformer. Dementsprechend gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wenn wir eine Erholung am Gesamtmarkt sehen und logischerweise dann auch das mit größeren Handelsvolumina wieder einhergeht, optimalerweise zumindest, dass viele Leute sagen, okay, jetzt komme ich wieder in den Markt, jetzt kaufe ich Spot, jetzt sehe ich auch, es ist im Grunde genommen positive Kursentwicklungen bei den großen Coins, das heißt, ich sehe höhere Tiefs und höhere Hochs, dass dann nicht auch Hyperliquid selber wieder profitiert, weil Leute im Endeffekt wetten, auf steigende Kurse zum Beispiel eingehen, dann die Buyback-Maschinerie bei Hyperliquid funktioniert und dann im Endeffekt auch höhere Kurse laufen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir mittelfristig in irgendeiner Weise diesen Bereich um 83 US-Dollar sehen. Also für Leute, no financial advice an dieser Stelle, kann es nicht das Schlechteste sein, wenn wir hier reinlaufen. Oder womöglich auch, und das deckt sich so ein bisschen mit dieser Unterkante hier, wenn wir hier gucken, so diese 45 US-Dollar, das geht ja so ein bisschen mit diesem Level einher, wo im Endeffekt diese Rallye nochmal richtig an Dynamik gewonnen hat, weil dieses Level, diese Hochs vom April, wo wir dann den Ausbruch Mitte Mai hatten, genau dieses Level könnte womöglich angelaufen werden. Damit würden man auch im Endeffekt viele Longs hier trappen, dann würden alle sagen, okay, Mist, Aufwärtstrend gebrochen, 200-Tage-Linie gebrochen. Solange wir dann nicht hier drunter verweilen und tiefer gehen, sondern im Endeffekt hier rein spiken, Bodenbildung und dann wieder drüber kommen, war das potenziell dann ein Fehlausbruch und dann dürfte dann spätestens von hier dann wieder die Post abgehen. Insofern kurzfristig für Hyperliquid erstmal schwierig die Situation, klar, weil wenn derartig riesige Spot-Positionen durch VCs erstmal womöglich abgeladen werden, die also erstmal sagen, okay, ich nehme Gewinne mit und ich will Perspektive schauen, dass ich dann womöglich auch besser wieder reinkomme. Und gerade auch mit der Entwicklung kommt jetzt der Clarity Act, kommt da doch nicht. Ist das nur, wie Herr Bessent gesagt hat, wir befinden uns auf der One-Yard-Line. Also im Grunde genommen wäre das eigentlich schon alles durch. Ich glaube das noch nicht so 100%. Mal gucken, ob sie es tatsächlich vor dem 8. August durchbekommen und wie viel dann im Endeffekt dann in den Markt schon eingepreist wird und ob im Endeffekt diese Angst dann auch tatsächlich wirklich berechtigt ist, dass man sagt, man nimmt im Zuge dieser womöglichen Gesetzesverschärfungen, auch die Hyperliquid betreffen könnten, dann erstmal Gewinne mit oder ja, wie sagt man, es ist das Essen, man ist selten so heiß, wie es gekocht wird und dann im Endeffekt war das dann alles doch nicht so schlimm und der Markt im Endeffekt, die Longs insbesondere, wurden einmal alle aus dem Markt gespült, nur um dann perspektivisch dann doch höher zu laufen. Das einmal dazu. Gut, wir gehen mal ganz schnell weiter. Ich weiß gar nicht, sollten wir auf Bitcoin, wir gucken einmal ganz kurz auf Bitcoin, nur weil es sicherlich immer irgendwo relevant ist. Wir sind jetzt, wie ihr seht hier, zu Wochenbeginn haben wir einen Tagesstoßkurs erstmal geschafft, überhalb der 50-Tage-Linie, waren genau an die Oberkante beim Supertrend angeschlagen und haben dann gestern diesen Move gesehen in Richtung der Zone, die nächste relevante, wer meine Kursanalysen liest, dafür brauchst du ein BTC Echo Plus Abo, kriegst du ab 1 Euro im ersten Monat. Ich glaube 50% aktuell darauf, auf den Preis, wenn du ein Jahresabo abschließt, das nur mal am Rande. Da sind diese Levels bekannt, nichts neu. Da sind wir jetzt erstmal an die Unterkante angeschlagen. Jetzt wird es für Bitcoin kurzfristig wichtig, dass wir ob dieser ersten Gewinnmitnahmen hier und dieses leichten Rücksetzers, hat dieser Bereich um 65,6, 65,7 erstmal gehalten. Also unproblematisch. Spannend wird es für mich zu sehen, schaffen wir oder sollte Bitcoin nochmal ein bisschen zurückkommen, halten wir tatsächlich die jetzt wieder leicht steigende 50-Tage-Linie, 20-Tage-Linie steigt. Im Endeffekt perspektivisch könnten sie sich dann schneiden, wäre womöglich dann ein Kaufsignal, dass wir diese Zone hier um 65.000 jetzt erstmal verteidigen. Ja? Das ist das, was kurzfristig wichtig wird, wie gesagt und immer wieder erwähnt, auf Tagesschlusskursbasis wichtig. Das heißt, selbst wenn wir einen Spike hier reinsehen, heißt das nicht, oh Gott, wir haben das aufgegeben, weil wie häufig ist es, dass Market Maker genau sowas abfischen, das nutzen dann, wann verkaufen die Leute zum schlechtesten Zeitpunkt, genau wenn es hier gerade hier runterkracht, nur um dann 3 Stunden nicht oder über Nacht nicht zu gucken und nächsten Tag wundern sie sich, das hat ja dann doch per Tagesschlusskurs oberhalb der 65.000 wieder geschlossen. Das nur mal so am Rande. Das ist immer wichtig zu beachten beziehungsweise im Kopf zu behalten. Denn wir sehen auf 4-Stunden-Basis, wir sind hier angeschlagen, ja, das könnte ja erstmal kurzfristig auf eine Top-Bildung hindeuten, aber bereits hier kommen wir wieder rein, 20 Tage, ehemal 20, 4-Stunden-Chart, Entschuldigung, ist erstmal weiter trendend, ist kurzfristig Support, geht mit diesen 65,5 hier einher und selbst wenn wir hier runterkommen, hätten wir dann auch die EMA 50, die im 4-Stunden-Chart, die dann hier anlaufen könnte. Ich sehe zudem bislang keine, zumindest mal im 4-Stunden-Chart, keine bärischen Divergenzen, das ist wichtig. Wir sehen hier, das ist völlig normal, wir haben hier ein Hoch gehabt, das war das Hoch, tieferes Hoch, Hoch hier auch im RSI, also so gesehen auch alles komplett in Ordnung. Wir versuchen uns aktuell auch hier in der neutralen Zone auf Stundenbasis schon zu fangen. Würde bedeuten, fallen wir da deutlich drunter, dann wäre das so ein Signal, okay, es kann noch ein bisschen tiefer gehen kurzfristig. Und wir sehen hier auf 4-Stunden-Basis Oberkante der neutralen Zone, da drehen wir potenziell, selbst wenn wir hier rein spiken und so, ist das alles unproblematisch. Wichtig ist auf Tagesbasis, und deswegen ist immer der Tageschart sozusagen das Übergeordnete relevant, dass wir uns jetzt nicht nur diese höheren Tiefs, die wir hier gesehen haben, dass wir die zum Halten, also quasi wir laufen hier vielleicht nochmal ran, dass wir das hier halten, sondern dass wir dann auch durchaus ja noch Luft haben, was ist hier los, mein Chart hat sich gerade aufgehangen, dass wir hier durchaus noch Luft haben, hier dann auch höher zu laufen, denn der RSI ist ja aktuell mit 58 durchaus noch weit davon entfernt, in eine überkaufte Zone reinzulaufen, würde bedeuten, beißen wir uns hier fest und wir machen dann im Endeffekt hier in irgendeiner Weise quasi ne Ausbruch, dann konsolidieren wir erstmal wieder, meinetwegen so in einer Flagge und schaffen es dann, hier auszubrechen. Das heißt, wir brauchen einen Spike über diese 67,3 ungefähr. Dann dürften wir in Richtung 68, da war ja das nächste Liquidations- oder der nächste relevante Liquidationsbereich, und dann perspektivisch in Richtung 69.000. Und das deckt sich auch sehr gut mit der Liquidationsmap, dass wir im Endeffekt sagen können, okay, diese Zone, Linie im Sand, ist so das, was potenziell erreicht werden kann erstmal. Ne, das zu Bitcoin. Mal ganz kurz schnell weiter zu, bevor wir auf eure Sachen kommen, einmal vielleicht noch schnell Ethereum. Ethereum seht ihr verhältnismäßig stärker, hatte seine 50-Tage-Linie auch letzte Woche ja schon, letzten Dienstag überwunden, hat sich dann, was haben sie gemacht, Ausbruch in diesem Bereich, der hier die ganze Zeit Support war, ist hier Resist logischerweise erstmal. Was haben wir? Mal sehen, einen Rücksetzer genau an die EMA 50, die hat gehalten. Dann sind wir höher gelaufen, sieht also insofern erstmal alles fein aus. Und auch hier haben wir im RSI durchaus noch Platz für weitere Kurszuwächse. Bedeutet Level, ich sag mal 1987, grob gesagt, sagen wir 2000 US-Dollar, wegen psychologischer Marke. 2000 US-Dollar ist die Marke, die womöglich Kursziel auf der Oberseite ist, die wir dann auch im Endeffekt rausnehmen müssen, um weitere Chancen in Richtung grob 2050 und dann vor allem voran. Und das ist für mich so das Kurs oder sozusagen die Oberseite erstmal, dass wir im Endeffekt hier uns stabilisieren, hier vielleicht so was machen und dass wir dann in dem Bereich um 2150 laufen, weil das war, kamen wir hier nicht weiter. Da haben wir das Golden Pocket dieser aktuellen laufenden Erholungsbewegung von sozusagen von dem Hoch bei 2470 und dem Tief bei grob 1500 ist hier das Golden Pocket. Plus, dass wir hier auf der Oberseite langsam die 200-Tage-Linie kommen sehen. Und bis wir womöglich da angekommen sind, dürfte dann auch die 200-Tage-Linie irgendwo in diesem Bereich hier grob um 2150, 2160 US-Dollar sein. Das heißt, das hier ist dann erstmal potenzielles Widerstandscluster. Nicht gut wäre, auf der Unterseite sollten wir nochmal Gegendruck erfahren. Und wir fallen jetzt hier aus dieser orangenen Zone unter, ja, ich sag mal 1900 US-Dollar wieder zurück. Wäre alles unproblematisch, solange wir es schaffen, logischerweise 20er, 50er zu halten und damit auch höhere Tiefs auszubauen, dass wir hier nochmal rankommen, hier eine Reaktion sehen und höher kommen. Was ich nicht sehen will, wäre im Endeffekt, wir kommen hier ran, bleiben liegen und geben den Bereich wieder auf. Dann wäre es im Endeffekt, na toll, wir haben doch nur dieses erste Level angelaufen, wir haben im Endeffekt doch nur den alten Support, der hier Resist ist, nicht geschafft, weil Spot-Volume war nicht da. In dem Sinne, wir haben, die Market-Maker haben einfach erstmal oben möglichst viel wegliquidiert. Dann fehlt aber der Follow-Through, wie man so schön sagt, das heißt anhaltende Käufe. Und wir kommen wieder zurück, fallen dann womöglich unter die 1850 zurück. Und dann könnte es womöglich sehr schnell in dem Bereich, ja, 1750 irgendwo wieder gehen. Das ist das Sekundärszenario, Primärszenario für mich erstmal, dass wir noch ein wenig mehr Luft haben gen Norden, bevor wir womöglich dann, und das darf man nicht vergessen, August und September eher schwächere Marktphase. Ähnlich ist es ja tatsächlich am klassischen Markt auch. Das dürfte wohl alles dann auch bestimmt werden dadurch, logischerweise Clarity Act hatte ich angesprochen, und wie in den nächsten Wochen die großen, die Mag 7 und die wichtigen Tech-Unternehmen im Endeffekt ihre Berichtssaison bzw. ihre Quartalszahlen präsentieren und wie viel Upside Anleger und Analysten im Endeffekt aus diesen Zahlen dann für die nächsten Quartale im Endeffekt ableiten können. Gut, ihr wollt Ondo, lese ich gerade mehrfach, dann machen wir mal ganz kurz Ondo. Ich werde noch eine, wobei wir machen Ondo, ich gucke mal gerade auf die Zeit, was haben wir hier, 43 Minuten, wir haben also noch Zeit. Interessanterweise, Solana war zum Monatsbeginn der Outperformer, dann kam die Robinhood Chain, dann sind viele abgewandert, hatte ich schon erzählt, in Richtung Robinhood Chain, das heißt die Trenches, insbesondere Memecoin Trading bei Solana ist etwas zurückgegangen, gleichzeitig wurden größere Solana Positionen unstaked und auch freigegeben, sei es durch FTX von damals noch, sei es das Galaxy Digital bestimmte Solana Positionen zumindest mal verschoben hat, wo es dann wieder hieß, oh, trennen die sich jetzt davon. Im Grunde genommen, das hat dann erstmal für Gegenwind gesorgt. Und ihr seht, hier ist die Situation viel sozusagen schwieriger zu bewerten. Wir sehen, 20er, 50er wurden erobert, wurden erstmal getestet, dann sind wir drunter gefallen und jetzt muckeln wir hier, quasi oszillieren wir um diese 20er und die 50er rum. Zeigt, dass der Bereich, der hier zwar rausgenommen wurde, jetzt aber diese Zone hier um, ich sag mal, 78 bis ja, 79, 50 ungefähr, hier erstmal Widerstand ist. Bedeutet, die müssen wir rausnehmen und erst im Endeffekt, das heißt, ich müsste im Grunde genommen so das hier sogar jetzt etwas erhöhen und anpassen. Wir brauchen also im Endeffekt einen Tagesschlusskurs oberhalb der grob 82, 82,50, um dann frischen Upside bei Solana generieren zu können in Richtung 87 nächstes Kursziel und dann übergeordnet unverändert diese Zone um die 200-Tage-Linie bei 93, 94 US-Dollar. Negativ wäre, wenn wir unter die 75 zurückfallen und dann vor allen Dingen diese 73, dieses Tief vom letzten Freitag ist das, wenn wir das aufgeben sollten, dann dürfte sich der Trend wohl nochmal in Richtung 70 und womöglich nochmal in diesem Bereich 67, 50 gen Süden ausweiten. Das wollen wir im Endeffekt aus Solana-Sicht sozusagen nicht sehen. Ondo, jetzt aber rüber zu Ondo. Ich muss mal gerade meine Watchlist wechseln. Wir sind Ondo. O ist O-N-D-O. Wieso sehe ich die gerade nicht? Da. So. Ondo. Wir sehen, und das hatte ich, glaube ich, wir hatten Ondo, glaube ich, unlängst erst. Ne, die Frage, ist das jetzt eine Flagge hin oder her? Ich zeichne das nicht ein, weil ich Flaggen trade. Das ist im Grunde genommen das, was ihr aber häufig wahrscheinlich bei Krypto, Twitter und Co. seht. Wo Leute dann knallhart an dieser einen Flagge festhalten. Ja, man kann sagen, hier, das sind die Oberpunkte, dann war hier die Unterseite. Ich würde sagen, okay, wir haben eine Korrektur gesehen nach einem Anstieg. Das steht außer Frage. Wir haben aber vor allen Dingen mit diesem Tiefs am 24., also Ende Juni im Grunde genommen, der letzten Juniwoche, dieses Ausbruchsniveau hier getestet, diese Zone, die hat gehalten und dann haben wir uns zuletzt hier, letzten Mittwoch, dann auch immer wieder, und das ist, glaube ich, das Relevante, dass per Tagesschlusskurs dieser Bereich hier nicht aufgegeben werden sollte. Das heißt, der Bereich, ich sag mal, grob 31 Cent hat hier gehalten und dann kam hier im Endeffekt der Push, wo es weiterging, hat auch wohl damit was zu tun, dass die DTCC, das, also die ganze Tokenisierungsgeschichte in den USA auch zunehmend an Fahrt gewinnt, also Tokenisierung von Aktien in diesem Fall. Davon dürfte Ondo mit profitiert haben. Ondo ist ja quasi die ja, älteste RWA-Chain, will ich mal sagen, oder die lange Zeit sozusagen der Player da Nummer 1 war, die sie frühzeitig positioniert hatten. Im Endeffekt haben wir jetzt durch diesen Schwung gesehen, ich gucke mal gerade, was sagen die, ups. Und Elba Tokenized Stocks as Perp Collateral. Also die hatten da auch zuletzt wieder neue Produkte entwickelt, will ich mal so sagen. Und jetzt haben wir im Endeffekt hier in der Vorwoche und am Wochenende einen Schlag an die 200-Tage-Linie erstmal wieder gesehen. Die haben wir jetzt erstmal zurückerobert. Ihr seht, die ist nicht so trendscharf bei Ondo, wie es bei manchen ist, weil sie hier frühzeitig schon im Grunde genommen fast angefangen hat, seitwärts zu laufen. Wenn gleitende Durchschnittslinien seitwärts laufen, verlieren sie im Grunde genommen ihre Relevanz. Dann oszilliert der Kurs oftmals drumherum. Sie werden immer nur wichtig, wenn sie dolle trenden. Gerade im Erst- und Zweitkontakt, dann sind es oftmals, fungieren sie als Resist oder als Support. Je seitlich, also seitwärts sie laufen, deutet im Endeffekt irgendwann nur so, okay, der Markt kann oder der Preis kann darum oszillieren, aber sie verlieren zumindest mal ihre Relevanz, was potenzieller Widerstand und Unterstützung angeht. Jetzt gehen wir davon aus, das war jetzt hier der Ausbruch aus dieser Flagge, meinetwegen, dürfte die erste Zone 44 bis roundabout 46 Cent dürfte jetzt erstmal der Bereich sein, weil ich, wie gesagt, immer per Tagesschlusskurs denke. Ne? Diese Zone hier, wir sehen, die war hier Support, dann wurde sie hier zu Resist. Dann war sie hier Resist, dann war sie hier Resist. Wir bildeten tiefere Hochs aus. Dann kam, wie gesagt, diese Korrekturbewegung. Die haben wir jetzt womöglich abgeschlossen. Bedeutet, wir müssen den Bereich 44 bis 46 Cent nachhaltig rausnehmen. Dann eine Chance, womöglich bis in den Bereich abgeleitet von diesem alten Bereich 48. Ich würde aber tatsächlich eher sagen, wir müssen das nochmal ein bisschen hochziehen, dass wir ungefähr hier diese Werte hier oben, das heißt 52 Cent. Der Bereich 52 Cent könnte dann Kursziel sein. Lustigerweise, wenn wir die 52 rausnehmen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dafür gehe ich am besten mal in den Wochenchart, dann sieht man es besser, zunehmend an, dass wir Minimum die 60 anlaufen, weil die war in der Vergangenheit hier über Wochen hinweg, erst hier war sie Widerstand, dann wurde sie hier die ganze Zeit Support, bevor es dann weiter in den Norden ging, ist der erste relevante Bereich 60 Cent. Für mich, und das ist womöglich das maximale Kursziel erstmal, wäre diese Zone, die hier Support war, hier Support war, hier Support war. Dann haben wir sie verloren und dann ging es ja im Endeffekt ausgehend, als wir sie verloren hatten, nochmal gepflegte 70% weiter gen Süden. Bedeutet, diese Zone, ich sag mal 70 bis maximal, was sind das, 76, 77 Cent. Das ist jetzt für mich erstmal das maximale potenzielle Kursziel. Sollten wir Level to Level wohlgemerkt den roten Bereich hier rausnehmen, dann perspektivisch die 52, dann dürfte es schnell in Richtung 60 gehen. Und von der 60 ist hier dann auch kein Widerstand. Optimalerweise im Zuge, dass sich der Markt in den nächsten Monaten, Q3 angesprochen, und womöglich dann mit in Richtung Q4 insgesamt erholen kann, dass wir dann im Bereich so 70 bis 77 Cent anlaufen könnten. Gut, was sehe ich noch? Axela. Ich verfolge keine anderen Menschen. Wenn man weiß, was man im Chart guckt, und dadurch, dass für mich primär die Newsflow kriege ich durch BTC Echo ohnehin mit, das meiste. Den Rest sehe ich an zwei, drei Stellen, wo ich sonst unterwegs bin. Und primär gucke ich auf meinen eigenen Chart, weil das Problem ist, schaue ich auf andere Leute. Deswegen sage ich auch euch immer, ich kann euch im Grunde genommen nur sozusagen das Werk, das Rüstzeug an die Hand geben, meine Meinung zwar präsentieren, ich möchte dennoch, dass ihr das selber irgendwann sozusagen könnt und auch selber macht, weil dann könnt ihr auch euch selber dafür verantwortlich sein, wenn ein Trade oder Investment gut ging oder nicht. Es ist immer leicht. Ich habe dann mich an den geklammert. Wenn es gut ging, dann ist so, ja, das muss er ja eh können, weil der hat ja Ahnung. Geht es dann aber schief, dann heißt es ja, ey, wie konnte ich nur? Das heißt, man lagert im Grunde genommen die eigene Verantwortung und bei Geld geht es meiner Meinung nach auch um Selbstverantwortung. Man lagert man an andere aus, anstatt einfach zu sagen, ey, pass auf, ich habe das hier so gesehen und ich lag richtig oder ich lag falsch. Falsch liegen gehört zum Geschäft und das tut man permanent. Die Frage ist, wie geht man damit um? Lässt man sich dadurch runterziehen? Und wie war das Money Management? Also im Endeffekt hat man aufgrund von Hoffnung, und ich habe damals angesprochen, dass diese 70 Cent, wenn die aufgegeben wird, dass es dann übel wird, da bin ich mir sicher, dass ich das angesprochen habe, wie tief es dann geht, I don't know, ob es dann im Endeffekt hier schon das Tief ist oder wir wirklich das komplette Ding retracen, das sieht man dann. Die Wahrscheinlichkeit war, und da reden wir wieder von Wahrscheinlichkeiten, enorm erhöht, dass wenn wir die 70 aufgeben, diese Zone um 70 nachhaltig, dass wir dann nochmal eine akkurate, stärkere Korrekturwelle sehen können, insbesondere in einem Markt, der ja im Kryptomarkt insgesamt schwierig war. Und all sowas kann ich nur als Indikator vielleicht dienen, kann ich als sozusagen zweite Meinung dienen. Es hilft aber euch selber auch sozusagen in dem Prozess des Lernens und Besserwerdens vielleicht, dass ihr euch selber sozusagen das Erlernte anwendet und dann wahlweise anfangen mit kleineren Positionen zu arbeiten, dass wenn mal was schief geht, dass man sagt, okay, das ist halt so, aber es bringt mich nicht um, weil das Wichtigste ist immer noch, jedem Kapitalmarkt, sei es Aktien, sei es Kryptowährung, sei es Gold, whatever, der Kapitalerhalt, weil wenn ihr kein Kapital mehr habt, dann könnt ihr auch nicht mehr investieren. Und insofern, da greift dann einfach das Money Management und dass man sich auch eingesteht, dass man sagt, okay, ich lag da falsch, ich ziehe jetzt im Endeffekt die Reißleine. So, das ist völlig normal. Sondern nicht, okay, wir fallen hier durch. Ich habe aber die Hoffnung, dass kann passieren, kann nicht passieren. Insofern dann womöglich lieber eingestehen, es war falsch. Deswegen sage ich auch immer, die Stop-Losses oder im Grunde genommen zumindest mal Levels sich zu merken, warte mal, wann könnte, sei es ein kurzfristiger Trade oder sei es auch ein Investment womöglich, wann ist diese Idee, die ich hatte, invalidiert? Und wenn man das zu einem Zeitpunkt tut, wo es nicht gerade ruppig ist und volatil, sondern im Grunde genommen in einer Zeit, wo der Markt vielleicht auch ein bisschen langweiliger ist, ich also im Grunde genommen nicht so emotional dran gebunden bin, dann identifiziere ich die Levels, die schreibe ich mir auf, da setze ich mir Alarm oder wie auch immer, um dann im Endeffekt auf die zurückgreifen zu können, wenn es wieder volatil wird, dass ich gerade genau nicht dieses, es muss doch aber und es sollte und ich habe Hoffnung, das etc. pp., weil Hoffnung ist zwar wichtig in vielen Teilbereichen des Lebens, kann aber beim knallharten Finanzmarkt dann auch mal derbe das Falsche sein und womöglich euch richtig in den Dreck reiten, um es mal so zu sagen, dass man hier nicht flucht. Gut, Axela, AXL, ich war tatsächlich mal ein Axela-Fan, ja, ich sehe hier Sui, ich gucke mal auch gleich noch drauf, ich war auch mal ein Axela-Fan, also ich fand das Produkt tatsächlich mal gut, die haben glaube ich sogar auch selber einen ETF. Nichtsdestotrotz ist, wo ist mein Axela-Chart? Oh, I don't know, wo der ist. Ist der hier unter? Egal, nehmen wir einen frischen Chart. Irgendwo habe ich einen Axela-Chart, aber I don't know where gerade. Boah, das ist halt das Problem bei vielen Altcoins. Ja, es wird zu irgendeinem Zeitpunkt sicherlich eine Erholung geben. Die Frage ist, wann kommt die und wie stark wird die im Endeffekt sein? Du hast jetzt aktuell zumindest mal eine Abschwächung, wir sind ja hier auf Wochensicht, bedeutet dieses Tief vom, was ist das, 10.10., also quasi unser Abverkauf, unser Black Swan Event bei Krypto im Oktober, wurde mehr oder weniger angelaufen. Das bedeutet, das wäre auch mit 3,06 Cent sozusagen die Unterseite, das höchste der Gefühle. Wir bewegen uns ja schon nicht so schön, um es mal so zu sagen. Wir sehen aber, es kann zumindest eine Art Bodenbildung werden, dahin geht, dass wir jetzt sagen können, okay, hier passiert zwar auf der Oberseite aktuell nicht wirklich viel, aber es gibt auch nicht mehr wirklich Druck. Kann man vielleicht sagen, die raus wollten, haben verkauft. Das heißt, der Abgabedruck ist ein Stück weit weg. Bedeutet kurzfristig, nicht so leicht, so eine Chart. Aber ich gehe mal davon aus, dass, na, was ist hier los? So, der Bereich hier, das kurzfristig, gehen wir über die 4,5 Cent raus, dürfte der Bereich 5,4, der war hier Support, der war in der Vergangenheit enorm wichtig. Der war, wenn ich den so ziehe, war der sogar hier das erste Mal per Tagesschlusskurs wichtig. Dann ging es drüber, drunter. Hier wurde er respektiert. Dann kam dieser Ausbruch, war er Support, ging es höher. Dann sind wir hier rangelaufen und dann sind wir wieder durchgefallen und dann war er wieder Resist. Bedeutet, der Bereich 5,4, 5,5 Cent. Der muss rausgenommen werden. Dann hast du womöglich eine Chance, in den Bereich 6,6 Cent zu laufen. Und dann kommt irgendwann schon die 200-Tage-Linie. Die dürfte wahrscheinlich auch, bis wir da angekommen sind, auch bei diesem Bereich 6,6, 6,7 Cent irgendwo angekommen sein. Trendwechsel wäre logischerweise, erst würden wir das nachhaltig zurückerobern. Dann brauchst du im Endeffekt einen Ausbruch über das Mai-Hoch bei grob 9 Cent, um dann weiteres Kurspotenzial zu haben. Ich sag mal, von dem, was ich hier so sehe, ne, ist vermutlich erstmal, und das kann man auch sehr schön ableiten, wenn man diesen Bereich, ne, nimmt, das ist quasi der Range-Bereich der letzten Monate, brechen wir den, kann man den nehmen und dann im Endeffekt ansetzen und das wäre dann so diese Zone rund um 14, 15 Cent als maximales Kursziel, die ich hier relevant ansehe, zumal die hier im Dezember versucht, abgeprallt und dann ging die Rutsche weiter. Das wäre so das Maximale, was ich auf der Oberseite erstmal ableiten kann, unter der Prämisse, dass wir, wie gesagt, logischerweise diese Vorlevels ziehen. Jetzt nicht einfach sagen, ich habe hier, der geht jetzt auf 15 Cent. I don't know. Da muss viel passieren. Da muss wieder Inflows in den Altcoin-Sektor kommen. Dann darf nicht nur ein paar Memes gepumpt werden, sondern da muss irgendwie ein Stück weit die Confidence, also die Zuversicht in Krypto als Asset-Klasse insgesamt logischerweise mehr zurückkommen. Und dann kann man mal womöglich derartige Ziele wieder anlaufen. Sui, wie man das übrigens sagt. Ne? Man sagt ja nicht Sui, sondern man sagt Sui. Habe ich irgendwann mal von einem Mitarbeiter von Sui gehört. So. Schwierig. Wir sehen, wir hatten diese Nummer hier aufgegeben. Jetzt haben wir irgendwo im Nirgendwo für mich eigentlich mehr oder weniger einen Boden gefunden. Finde ich immer schwierig, wenn das passiert. Aber unter der Prämisse, dass du jetzt sagst, diese 66, 68 Cent sind jetzt erstmal der Boden, weil wir hier auf Wochenbasis es mehrfach gehalten haben, ist wohlgemerkt Wochenchart, nicht wundern. Wir müssen kurzfristig der Bereich, der hier Resist war, dann haben wir den geflippt. Dann war er hier, ja, wir sind hier drunter, und dann hat der aber nachhaltig im Endeffekt vor diesem starken Run wieder Support. Dann war der ja hier auch erstmal Support. Dann hat er gehalten, dann sind wir drunter gefallen. Bedeutet, der muss jetzt irgendwo, ich sag mal, diese 80-Cent-Marke vielleicht muss zurückerobert werden, um überhaupt mehr Potenzial gen Norden zu haben. Du siehst es auch hier im Tageschart, siehst es genauer. Wir klemmen jetzt gerade an der 50-Tage-Linie. Wird die rausgenommen, give or take 80 Cent. Nehmen wir die auch raus, diese grob diese 80 Cent, ne, lass es 81, 82, sind ja immer nur ein paar Prozent. Nehmen wir die raus, denke ich, ist dieses nächste Level irgendwo relevant, grob 90 Cent. Ich sehe allerdings, erst wenn das wirklich nachhaltig, und dafür muss im Endeffekt sich zeigen, dass das hier alles im Endeffekt eine Bodenbildung war, und sich hier raus im Endeffekt wieder ein Trend entwickelt, ne? Dann hast du eine Möglichkeit, dass wir hier reinkommen. Maximales Kursziel ist für mich in irgendeiner Weise womöglich diese Zone, ich weiß nicht, ein Dollar 3 bis ein, lass es ein Dollar 7, lass es ein Dollar 10 sein. Hier kommt die 200-Tage-Linie. Das ist erstmal das, was du hier als Kursziel im Endeffekt ableiten kannst. Ja, wir standen im Mai deutlich höher und dementsprechend wäre auch wie immer das maximale Kursziel unter der Prämisse, dass, ne, was ich gerade auch für die anderen Coins erwähnt habe, das gilt das gleiche für SWI auch, dass wir im Endeffekt diesen Bereich um dieses Abrisskante hier Support, dann hier Resist, dass wir die im Endeffekt wieder anlaufen. Das wäre das maximale Erholungsziel. Wie gesagt, alles unter der Prämisse, dass wir vorher diese ersten Resist überhaupt mal, ja, Stärke zeigen und die im Endeffekt rausnehmen können. Das ist das, was man ableiten kann. Sollte, und das im Grunde genommen die Unterseite der oder die Kehrseite der Medaille, sollte es im August, September womöglich nochmal zu so einer finalen Kapitulationsbewegung kommen und quasi der ganze Markt dann doch nochmal tiefer gehen, Bitcoin doch noch womöglich diese 50 High 40s irgendwie anlaufen, Ethereum, weiß ich nicht, gerne irgendwo vielleicht 1,350, 1,3 irgendwie zurückkommen, dann dürfte SWI vermutlich in diese Zone um diese Tiefs aus dem Oktober 23 und diesem August-Tief irgendwo zwischen, ich sag mal, 50 und, ja, Worst Case wären 35, ja, irgendwie zwischen 50 und 40 Cent irgendwo hier nochmal reinfallen. Das darf halt nicht ausgeschlossen werden, weil das Handelsvolumen und insgesamt, wenn ich diese Bewegung hier angucke, das ist zwar schön, dass wir uns hier erstmal fangen, aber das ist definitiv nicht getrieben von, boah, großes Spot-Buying und alle rechnen jetzt mit der großen Kursrallye bei SWI. Das macht es immer etwas fragil, weil wir insgesamt wissen, das Spot-Volumen ist ja nicht nur Bit bei Bitcoin noch, zumindest mal unterdurchschnittlich, sondern halt auch bei den meisten Altcoins. Es gibt echt nur viele, nur sehr wenig Coins, die im Endeffekt dort eine derartige Erholung. Seit langer Zeit war es im Endeffekt Hype, was deutlich oberhalb lief, wo wir jetzt sehen, das Spot-Volumen hat zugenommen in diesem Fall, aber weil vermehrte Verkäufer einsetzen. Aber insgesamt hast du halt das Problem, dass viele Altcoins weiterhin darunter leiden, dass noch nicht die grobe Masse zurück ist. Wäre nicht schlimm, wenn das nicht bedeuten würde oder könnte, dass einige Player in Kombination mit womöglich mit Market Makern mit überschaubaren Volumen den Kurs sehr stark, ich sag mal, manipulieren können oder zumindest mal bewegen können. Und das geht natürlich dann im Endeffekt auch immer in beide Richtungen und wäre dann auch sehr schnell möglich mit noch mal einem Diver in Süden. Gut, ich glaube, wir haben alle Coins für heute im Endeffekt durch. Ich werde gucken, dass ich vielleicht nächste Woche irgendwie die Coins, die im Musterportfolio drin sind, nochmal anspreche. Die Sache ist die, nicht wundern, dass da teilweise die Coins, das ist länger, mittellängerfristig gedacht. Ich kann aufgrund dessen, dass wir dort momentan auch noch technisch beschränkt sind, Zusätzlich zu dem, dass das Portfolio eh eher mittellangfristig gedacht war, dass nicht so kurzfristig auf Sachen reagieren, wie ich es persönlich privat vielleicht mache, hat damit was zu tun, dass wir aktuell nur einmal einen Artikel rausschicken, ihr momentan nicht live seht, was im Portfolio passiert, sondern immer nachgelagert, bedeutet im Umkehrschluss, ich würde etwas verkaufen an einem Mittwoch und ihr kriegt Dienstag danach die Information. Damit fange ich mir vermutlich Hate an, von wegen, toll, jetzt hat er was verkauft, was ja im Endeffekt ich erst 6 Tage später weiß und er ist da irgendwie mit einem blauen Auge rausgekommen und ich sitze da jetzt im Nassen. Insofern, das macht es enorm schwierig, was die Reaktivität auf potenzielle Bewegungen angeht, ist leider zumindest aktuell noch nicht anders zu lösen. Wir arbeiten da sozusagen an einer Entwicklung, dass das in Realtime für euch nachverfolgbar wird und auch dann kann ich womöglich die Aktivität derart erhöhen, dass das ihr das im Endeffekt auch schneller dann sozusagen nachverfolgen könnt und auch selber umsetzen könnt in diesem Fall. Okay, dann sage ich einmal, wir haben das erstmal hinter uns für heute. Wir gucken mal, wie sich das heute Abend verhält. Heute Abend wird definitiv spannend, wenn ich mal so gucke, was Google und Co. liefern könnten. Und dann sehen wir mal, ob diese Erholung, die wir ja bei vielen Aktien, wo Krypto vielleicht auch gerade ein bisschen mitläuft, ob das im Endeffekt nur eine Short-Covering ist, eine technische Gegenbewegung, weil wir hart überverkauft waren. Oder tatsächlich Leute sagen, ja nee, das war jetzt dieser eine Abverkauf im Bereich Tech und die Zahlen untermauern das im Endeffekt, insbesondere jetzt von Google. Tesla wird meiner Meinung nach eher interessant, dass man sieht, wie sieht es mit Bitcoin-Beständen aus und können die in irgendeiner Weise vielleicht erste Früchte bekommen oder trägt diese ganze Robotik-Geschichte irgendwann perspektivisch erste Früchte. Da werden wahrscheinlich die Zahlen weniger wichtig sein als womöglich der Investors Call, wenn Herr Mast dann im Endeffekt sagt, wir werden jetzt diese ganze Robotik-Geschichte so und so und so umsetzen, weil unabhängig jetzt mal von Krypto, zusätzlich zu AI dürfte Robotik, ist für mich Robotik eines der wichtigsten Themen für die nächsten Jahre sicherlich. Dementsprechend, da könnte womöglich Tesla ein großer Player sein. Insofern dürfte spannend sein, was entwickelt sich und wie werden Analysten das perspektivisch aufnehmen und womöglich dann in Kursen oder wie schlägt sich das im Endeffekt in Kursen nieder. Gut, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ein Daumen hoch würde mir gefallen. Ein Kommentar drunter auch gerne. Wie gesagt, Positives wie auch Negatives. Wenn ihr Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge, was ihr gerne sehen würdet die nächsten Male, wie auch immer, alles gerne rein damit. Ich probiere das dann umzusetzen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir gucken mal, wie die Handelswoche ausgeht und sprechen uns oder hören uns spätestens Sonntag eventuell bei mir im Livestream und ansonsten Montag Invest beziehungsweise Marktupdate kommenden Mittwoch dann wieder live. In diesem Sinn, bis dann.